Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Devil's Closet. Ich bin Joe Bader. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Dieses Thema ist sehr heiß. I just feel it. Und zwar sprechen wir heute über Diversity. Diversity in der Fashion-Branche, allgemein, ja, in der Fashion-Branche. Denn we need to talk. Ich glaube, also ich sehe auch zurzeit viel über Diversity, also dass viel über Diversity in der Modebranche halt gesprochen wird. Zum Beispiel von Germany's Next Topmodel, weil jetzt eine neue Staffel rausgekommen ist. So, ich, ehrlich gesagt, ich gucke Germany's Next Topmodel nicht, aber irgendwie kommt man nicht so drum rum, dass man sieht, was, also manchmal, ne, dass okay, eine neue Staffel kommt, was da für Kandidaten sind. Und diese Staffel ist halt sehr besonders, weil es halt sehr unterschiedlich ist. Es sind unterschiedliche Frauen und ja, es wirkt für mich sehr aufgesetzt, auch wenn ich das nicht gesehen habe. Also ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster. Und darüber wurden halt auch von einigen halt auch so, naja, Beiträge dazu gemacht. Ich habe dann gedacht, okay, ist ja eigentlich ein cooles Thema auch hier, weil es viel tiefer geht, als einfach eine Kampagne zu starten, wo man verschiedene Arten von Frauen sieht. Denn Diversity, it's gone deep. Also, ich erkläre mal ganz kurz, was Diversity ist. Also, Diversity übersetzt bedeutet das, also Vielfalt, also Diversität, ne, auf Deutsch. Also, Vielfalt in der Gesellschaft. Das heißt, nach dem Motto, so wie man hat, also man muss sich vorstellen, eine Gruppe, da ist zum Beispiel ein Mensch, der zum Beispiel aus diesem Land ursprünglich auch herkommt, also wo man sagt, okay, die Vorfahren, also die Großeltern kommen da, die Urgroßeltern kommen da und er sieht genauso aus, wie man so denkt, okay, so ein Mensch sieht aus wie aus diesem Land. Und dann gibt es jemand, der, wo man sehen kann, also auch durch die Äußerlichkeiten, dass er Migrationshintergrund hat. Dann gibt es jemanden, der zum Beispiel gegenüber von anderen Menschen etwas übergewichtig ist, einen anderen, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt. Also da merkt man mal einfach unterschiedliche Menschen in einer Gruppe. Oder zum Beispiel eine Person, die zum Beispiel transsexuell ist. Sowas zum Beispiel. Oder ein Mann, der zum Beispiel heterosexuell ist, aber sich gerne schminkt. So, das ist halt auch, das gehört halt auch zu Diversität, ne? Also zu der Gruppe Diversität, nicht der Norm entsprechend, von der Gesellschaft, ne? Also nicht falsch verstehen, also von der Gesellschaft, wie man das zum Beispiel so halt kennt. Und ja, ich möchte mal ganz kurz anfangen, so in der Fashion-Branche, wann so ungefähr Diversity angefangen hat. Ich bin mir sicher, dass es auch Punkte gibt, die ich jetzt nicht angesprochen habe, aber ihr mich gerne ansprechen könnt, wie gesagt, auf Instagram. Und ja, fangen wir mal an. Und zwar war die allererste schwarze Frau auf dem Vogue-Cover Beverly Johnson. Das war im Jahr 1974. Und ihr müsst euch vorstellen, die Vogue gibt es seit 1892. Also 92 war die allererste Ausgabe. Und sie war auch 1975 auf den französischen Elle, auch auf dem Cover als allererste schwarze Frau. Ja, also ich lese Elle nicht. Ich kenn's. Also, liest ihr die Elle? Und ja, das muss man sich halt irgendwie so vorstellen, also dass erst mitten der 70ern die allererste schwarze Frau im Cover auf dem Vogue war. Und wenn man sich so vorstellt, so, ich habe zum Beispiel Kollegen oder auch Menschen um mich herum, die in den 70ern geboren worden sind und du siehst die halt hier so immer noch so als, ne, was heißt junger Mensch, aber halt als lebendig. Und dann denkt man sich so, okay, in der Zeit, wo du geboren worden, ne, wo du auf die Welt kamst, war die allererste Frau, also war auf dem Vogue-Cover eine schwarze Frau abgebildet und sie war die allererste, so. Und dann merkt man, wie sich die Zeit halt einfach verändert. Aber da, finde ich, fing halt auch irgendwie die Diversität in der Modebranche halt auch an. Aber ich habe auch schon zum Beispiel Bilder von Catwalk-Shows von Christian Dior oder Yves Saint Laurent gesehen und da habe ich auch schon davor irgendwie schwarze Frauen auf dem Runway gesehen. Ich weiß es leider nicht, ob das jetzt in den 70ern waren oder in den 80ern oder in den 60ern, also das kann ich nicht sagen. Ja. Dann, zum Beispiel das chinesische Model, Fei Fei Sung, war das erste Cover auf einer Vogue, in dem Fall in der italienischen Ausgabe 2013. Und sie war halt die erste chinesische Frau auf einem Vogue-Cover außerhalb, sag ich jetzt mal, von China. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt in China schon bereits auf dem Cover war, Aber in dem Fall außerhalb jetzt von China und in dem Fall eine italienische Vogue-Ausgabe. Bei der US-amerikanischen Ausgabe war das allererste Model aus dem asiatischen Kontinent, die südkoreanische, also südkoreanische Model und auch Schauspielerin Jung Ho-yeon. Ich hoffe, also es tut mir auf jeden Fall leid, falls ich es falsch ausspreche. Das ist nicht absichtlich und ich habe versucht, wie man das ausspricht. Deswegen, please keep it mind, ist das nicht absichtlich. Genau. Sie, also Jung Ho-yeon, ist, also sie ist Darstellerin, also nicht Darstellerin, ist die Schauspielerin, eine Hauptdarstellerin von Squid Game, aber hat auch schon davor für Louis Vuitton auch gemodelt. Und sie war halt die allererste, also in dem Fall aus dem asiatischen Kontinent. Sie kommt ja aus Südkorea, in dem Fall bei den US-amerikanischen Vogue auf den Cover. Und das war im Januar 2022, also in diesem Jahr. Und ja, sie war aber auch schon davor auch von Vogue Korea im November 2021 auch mal das Coverbild. Also sie war schon davor auf dem Coverbild mal, aber in dem Fall aus ihrem Land. So, und das ist natürlich, das ist was ganz Krasses, wenn du auf dem Cover schaffst von einem ganz anderen Land, von einem ganz anderen Kontinent, wo auch da, sag ich jetzt mal, die Beauty-Standards halt anders sind. Also das wirkt dann auch in dem Fall für das andere Land als Diversität. Von der japanischen Vogue war Yumi Nu das erste Plus-Size-Model, was auf dem Cover von der Vogue Japan war. Und das war auch in April 2000, also es war in April 2022, also irgendwie habe ich das Gefühl, 2022 kommt irgendwie alles so das allererste Mal. Aber ja, Yumi Nu ist eine Plus-Size-Model, auch in Amerika halt vertreten, aber sie war das allererste Plus-Size-Model in der Vogue, also auf dem Vogue-Cover in Japan. Ja, in Japan. Und ja, das ist halt heftig, finde ich. Ist mega, mega, mega heftig. Ja, das waren jetzt zum Beispiel ein paar Fakten von den ersten, Diversity Covers, beispielsweise jetzt von der Vogue. Und ja, meiner Meinung nach, Diversity fängt nicht bei einer Kampagne an. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine Kampagne auf der Straße siehst, wo du jetzt siehst, eine Frau mit Dehnungsstreifen, mit Zellulite posiert oder plus size ist oder so, das, klar, es ist diverse, aber da fängt Diversity nicht an, sondern Diversity fängt intern an. Intern, und es geht ganz in die Tiefe. Und ich möchte euch jetzt ein Beispiel nennen, wo man sieht, dass Diversity in dem Fall, meiner Meinung nach, wahrscheinlich das verhindert hätten können, muss nicht sein, aber da merkt man, Diversity ist halt intern in der Fashion-Branche sehr, sehr wichtig. Und das berichten halt auch, was ich auch später nochmal kommen werde, auch Models. Und zwar die Elle Deutschland, also Elle Germany, also das Magazin Elle, hatte 2019 einen Skandal. Ich weiß es komplett auswendig, weil ich es direkt mitbekommen habe, wo das halt durch die Decke ging, halt auf Instagram. Aber ich weiß nicht, ob ihr es wahrscheinlich weiß. Aber vielleicht einige, aber ich erkläre es einfach mal, was 2019 noch war, wo es noch maskenfrei war. Also, die Elle hatte eine Ausgabe 2019. Ich glaube, das war im September. Ich habe es jetzt gerade jetzt nicht mehr im Kopf. Und der Titel der Ausgabe hieß Back to Black. Erstmal nichts Verwerfliches, weil zum Beispiel Amy Winehouse hatte ja auch einen Song, der hieß Back to Black. Also erstmal war es halt so, okay, was meint ihr damit? Und da war halt eine weiße Frau zu sehen, das Cover war auch schwarz-weiß. Und dann dachte ich mir so, okay, so. Jedes Magazin, was auf dem Cover, sag ich jetzt mal, einen Titel hat, zu diesem Titel findet man in dem Magazin eine Seite, wo es darum halt geht. Ne? Wie zum Beispiel jetzt beispielsweise Bella Hadid oder zum Beispiel Kanye West wird zum Beispiel auf dem Cover von einem Magazins und dann steht da zum Beispiel Kanye West, so hat er es zum Beispiel geschafft oder Bella Hadid, bla 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 bla. So. Und irgendwann, also das sieht man auch im Inhaltsverzeichnis, kommt man ja auch zu der Seite, warum jetzt diese Person jetzt auf dem Cover jetzt war, beispielsweise. Und wo es halt dazu kam, dass man über Back to Black gesprochen hat, hat man... ich erkläre es einfach mal. Der Titel, ne, wie auch in den Seiten, hieß Back to Black. Und dann waren dann 6 Models, glaube ich, 6 oder 4 Models abgebildet. Und alle Models waren schwarz. Und dann dachte man so, okay, was meint ihr jetzt damit? So, ihr möchtet über dieses Thema sprechen, Back to Black. Und man kommt dann auf diese Seite, wo man darüber sprechen, also wo man was lesen kann. Und dann sind dann alle Models schwarz. Es geht gar nicht um die Farbe schwarz, wie zum Beispiel the black little dress oder die kleine schwarze Tasche, schwarze Schuhe oder so, oder schwarzen Eyeliner. Nein, es hieß Back to Black nach dem Motto, like black models are back. Like black models everywhere oder so. Und das Ding ist, es ist fraglich, warum man das als Titel nennt. So nach dem Motto, ist schwarz ein Trend, weil es sowieso in Diskussion ist, ob dieses Schwarzsein ein Trend ist, weil vieles ist ja populär, was von der Black Community, African Community kommt. Und dann heißt es also, okay, ist es jetzt ein Trend? Und dass auch viele sich auch äußern und sagen, ey, wir sind kein Trend, das ist unsere Kultur. So. Und das Ding ist, was ganz schlimm ist, von allen Sachen am allerschlimmsten, die Models wurden vertauscht mit den Namen. Also, dass man noch nicht mal die Models unterscheiden kann, noch nicht mal den Namen unterscheiden kann und das richtig platzieren konnte in dem Moment, das finde ich ist am allerschlimmsten. Weil, so, klar ist das fraglich, wenn man sagt, okay, back to black und man sieht dann halt in dem Fall nur schwarzen Models und die Erklärung ist, like, Schwarze sind im Trend. Ich hab diesen Artikel gar nicht gelesen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich weiß gar nicht, was ihr meint. Also das ist so meine Vermutung und ich habe es auch irgendwie so von anderen als Statements gehört, dass das irgendwie so sein sollte. Aber was ich auf jeden Fall gesehen habe, war, dass die Models halt vom Namen her vertauscht worden sind. Das heißt, die wurden verwechselt und das ist, finde ich, am schlimmsten, weil so, ihr könnt doch nicht den Namen vertauschen. So, wie schwer ist das bitte zu googeln? Oder man muss doch nicht mal googeln. Man kann zum Beispiel auf Instagram gehen. Man kann den Namen eingeben. Man findet dann die Person. Man sieht, okay, das ist die Person. Oder nein, das ist die nicht. Das ist die andere Person. Dass man das richtig platziert. Und es hat natürlich die Runde gemacht, weil zum Beispiel Naomi Campbell sich gemeldet hat und auch die Chefredakteurin Sabine Nedelcheff, die seit 2002 die Chefredakteurin bei der Elle ist, auch direkt angesprochen hat, dass sie gesagt hat, wir sind kein Trend und wie kann es sein, dass man das als Titel nimmt und dann noch den Namen vertauscht. So, das geht doch nicht. So, also komplett in die Hose. Und das Ding ist halt für mich, meine Frage ist halt, wie viele Menschen, jetzt People of Color oder allgemein, ja, genau, People of Color sind bei der L, sag ich jetzt mal, in der Redaktion vertreten oder allgemein, sag ich jetzt mal, in der Firma, so, ne, dem Hauptbesitz. Ich will nicht sagen, dass es zum Beispiel nicht schwarze Menschen gibt, die zum Beispiel Journalismus studieren oder in dem Fall gerne arbeiten möchten, aber es ist halt richtig wichtig, wenn man allgemein über People of Color spricht oder dass man sagt, ey, zurzeit ist das und das und das, was auch nicht richtig ist. Ich will jetzt nicht sagen, hol den Schwarzen jetzt zur Seite, aber es kann doch nicht wahr sein, dass man so wirkt, als ob man Namen nicht auseinanderhalten kann. So, dass man die Menschen nicht von Namen trennen kann und dass man so nach dem Motto, ach ja, die sind doch alle eh gleich irgendwie so. Das geht einfach nicht. Und da merkt man, dass Diversity auch intern übertrieben wichtig ist. Es ist wichtig, 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 wichtig. Ich komme nochmal zu einem anderen Beispiel. Es ist halt einfach wichtig. Es ist wichtig, dass man über Diversity spricht. Nee, nicht, dass man über Diversity spricht, also das auch. Aber dass Diversity intern anfängt und nicht mit einer Kampagne. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass Diversity mittlerweile auch so ein Trend ist, dass halt Firmen damit werben und sich auch retten möchten, wie zum Beispiel Victoria's Secret. Ja, Victoria's Secret hatte zum Beispiel 2020 oder 2021 keine Modenshow mehr gehabt, also die man halt so kennt, ne, die Engels, die ja laufen und dann irgendwelche Popsänger oder so, die dann halt in dem Fall performen und dann auch natürlich Profit machen können, die gibt es halt nicht mehr. Ja, also so eine Show gibt es halt nicht mehr, kann sein, dass es irgendwann wieder kommt, aber es geht halt nicht mehr. Und Victoria's Secret wurde sowieso kritisiert, weil sie auch, also weil die Firma in dem Fall auch öffentlich gesagt hat, dass, also man hat die zum Beispiel gefragt, könnt ihr euch auch Transfrauen auch mitlaufen, und dann haben die halt gesagt, dass die Transfrauen nicht das repräsentieren, was man als Victoria's Secret Engel man so denkt, ne, was so die Fantasie ist, so dass eine Transfrau nicht die Fantasie geben kann, was ein Victoria's Secret Engel sein sollte. Und daraufhin hat zum Beispiel Nikita Dragon, das ist eine Influencerin, also ich bin nicht dafür, dass ich ihr Credits gebe, aber sie hat, also sie ist zum Beispiel eine Transfrau und hat auch dazu ein Video gemacht, also eigentlich ein richtig cooles Video, in dem sie sich als Victoria's Secret hat Engel halt verkleiden, also sie hat sich halt kostümiert als Victoria's Secret Model, so wie man das halt so kennt, und halt so gezeigt, so auch Transfrauen können diese Fantasie in Anführungsstrichen auch bringen, wie ein Victoria's Secret halt aussieht, egal ob das Transfrau ist oder halt nicht, ne? Oder biologisch. Zum Beispiel das dazu. Und jetzt aktuell Victoria's Secret wirbt, also was heißt aktuell, aber Victoria's Secret ist ja allgemein bekannt, dass sie sehr dünne Frauen nehmen, also dünne Models, sehr dünne Models, und es gibt ja auch Victoria's Secret Diet, also Diätpläne, wie Victoria's Secret Models angeblich essen oder ne, fast gar nicht und dann Sport treiben, um dann halt die Figur dann halt zu haben, wenn sie halt laufen. Und es ist halt auch kein Geheimnis, dass auch Models auch erzählen, dass sie zum Beispiel ihre Periode nicht mehr haben und so weiter, weil es halt wirklich in die Gesundheit halt geht. Und ja, dafür wurde halt auch Victoria's Secret halt stark kritisiert. Weil es jetzt, also ich habe irgendwie jetzt das Gefühl, dass allgemein alles kritisiert wird. Und in den 2000ern wurde halt nichts kritisiert. Und weil Victoria's Secret war halt auch in den 2000ern halt sehr populär. Es war halt die Marke, wenn es um Unterwäsche geht, um cool zu sein und so weiter, also als Mädchen. Und natürlich wollen die halt jetzt mithalten, was jetzt der Anspruch ist, damit man Kunden anlocken kann. Und das ist Diversity, dass jeder angesprochen wird. Und man sieht halt einfach, dass sie halt das bewerben. Aber dann frage ich mich, meint ihr das jetzt wirklich ernst oder wollt ihr einfach nur mitschwimmen, ne, dass sie zum Beispiel jetzt ein Model haben, was zum Beispiel Down-Syndrom hat. Ich will das nicht schlecht reden, dass man, also natürlich ist das schön. Es ist schön, dass man vieles sieht, ne, dass man auch Körper sieht, die man auch selbst im Spiegel halt auch sehen kann, dass man sagt, okay, ich kann mich mit der identifizieren, weil sie so aussieht wie ich, oder ja, dass sie einfach einen Menschen ähnlich sieht, die man halt auch auf der Straße begegnen kann. Das ist auch nicht schlecht, es ist auch nicht verkehrt und Diversity ist auch wichtig. Aber die Frage ist halt auch, wie wird das halt den Kunden halt vermarktet, sag ich jetzt mal. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich die Frage, weil es fängt intern an und nicht, sag ich jetzt mal, bei Agenturen, dass man sagt, okay, bring mir mal bitte so ein Model, bring mal so ein Model, wir müssen so ein Model finden und das alles zusammen und danach können wir shooten und dann ist ist das Shooting halt fertig, dann können wir das so verkaufen. So ist nicht Diversity, das ist überhaupt nicht so. Und da möchte ich auch was dazu erzählen, und zwar die allererste schwarze Frau auf dem US-Vogue-Cover, wie ich eben gesagt habe, Beverly Johnson, hat gegenüber der Washington Post hat einen Artikel, also ein Interview, was dazu gesagt, und das möchte ich euch mal gerne vorlesen. Nach meinem Cover von 1974 wurde ich hunderte weitere, darunter zwei weitere Cover für die Vogue fotografiert. Ich war das erste schwarze Model auf dem Cover der French L, also der französische L, aber meine Rennen beschränkte mich auf eine deutlich niedrigen Vergütung als meine weißen Kollegen. Die Branche schloss andere Schwarze nur langsam in anderen Aspekte der Models und Schönheitsindustrie ein. Ich wurde gerügt, weil ich schwarze Fotografen, Maskenbildner und Friseure für Fotoshootings angefordert hatte. Silence on Race war damals und ist immer noch der Eintritt in die oberste Ränge der Modebranche. Also, damit hat sie in dem Fall gesagt, dass sie erstens dennoch weniger halt Geld bekommt als zum Beispiel eine weiße Model und dass sie halt, ja, das nach dem Motto so, okay, wie kannst du es jetzt verlangen, dass du jetzt extra einen schwarzen Fotografen haben möchtest, einen schwarzen Friseur und schwarzen schwarzen Make-up-Stylist, so. Und das Ding ist halt, es gab halt Models, also Models sagen es ja auch öffentlich, dass sie halt auch sehen, dass wenn du zum Beispiel schwarz bist und es ist ein Runway und wenn es keine schwarzen halt Make-up-Artists gibt oder wenn die Make-up-Artists nicht die Foundation oder die Concealer von dunkleren Hauttönen haben, dass die Models sich halt einfach selber schminken müssen. Und in der Modebranche ist das halt nicht was Neues. So, es ist halt einfach nicht was Neues. Und zum Beispiel jetzt als schwarze Frau, die meisten schwarze Frauen haben Afro-Haare. Die haben ganz andere Haarstrukturen. Und die kannst du halt nicht so behandeln wie bei einer Person, die sehr glattes Haar hat. Das geht halt einfach nicht. Oder die halt einfach Locken hat, wo man sagt, okay, man könnte sie einfach so schlicht glätten. Und die Struktur ist immer noch halt ähnlich. Aber Afro-Haare haben einfach eine ganz andere Haarstruktur. Ganz anders. Und natürlich ist es für ein Model viel besser, wenn ein Schwarzer oder eine schwarze, ne, Friseur ihre Haare macht, weil sie weiß doch, was sie für Produkte braucht und wie man, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, ja, wie man halt ihr Haar frisiert. Ich will nicht sagen, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel nicht schwarz sind, nicht wissen, wie man Afrohaare halt pflegt oder halt Afrohaare halt in den Griff bekommt, in dem Fall für die Kunden. Aber in der Modebranche, so, wenn du Hairstylist bist und, also ich kann mir gut vorstellen, dass als Hairstylist, dass man jetzt nicht sagt, ey, du kannst nicht als Hairstylist arbeiten, wenn du keine Afrohaare halt machen kannst. So, weil das passiert sehr selten in der Modebranche. Es passiert so selten, dass jetzt, weil man muss mal bitte sich mal die Models anschauen. Seht euch mal bitte mal die schwarzen Models in der Modebranche mal an. Meistens tragen die eine Wig, also eine Perücke, oder sie haben ganz kurze Haare. Ich will nicht sagen, ob das jetzt daran liegt, weil jetzt keine Friseure da sind, die ihre Haare machen können. Aber würden jetzt 10 schwarze Models kommen mit ganz krassen Afrohaaren, ganz lange Afrohaaren, dann würden sie sich vielleicht mal Gedanken machen, okay, vielleicht brauchen wir einen Hairdresser oder mehrere, die sich mit Afrohaaren halt auskennen. Aber das ist es ja nicht. Es ist halt ganz gering. Und natürlich wissen das die Models untereinander. Und natürlich versuchen sie sich halt so zu helfen, okay, komm, dann trage ich halt mal eine Wig. Oder, ne, das macht dann in dem Fall das Team, dass sie sagen, guck mal, du trägst eine Wig für diesen Look. Oder du hast halt, oder wenn man sowieso kurze Haare hat, kann man sagen, okay, komm, dann läuft es halt mit kurzen Haaren. Also so stelle ich mir das halt vor. So, weil es ist allgemein hektisch hinter den Kulissen, ne, vor den Runways. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, als Hairstylist in der Modebranche ist es jetzt nicht, also für mich, ich will nicht sagen, okay, das ist qualifiziert war mehr, aber ich glaube, es ist gar nicht wichtig oder du wirst gar nicht gefragt, kannst du aber Afrohaare pflegen, Afrohaare frisieren, kannst du das? So, weil das Ding ist, die Nachfrage ist so gering. Man hat wenig, man merkt halt, dass wenige Probleme halt auftauchen. So, weil es andere Wege gibt, um sie zu bändigen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, ja, ist es halt mega schwer. Aber das ist Diversity eigentlich. Diversity muss von innen kommen und dann von außen, weil sonst wirkt das zu aufgesetzt. Es wirkt zu aufgesetzt. Weil zum Beispiel Models haben ja auch, zum Beispiel der Vogue, das kann ich auch alles gerne, das werde ich auch verlinken, also alles, was ich jetzt hier her habe, Informationen, was jetzt nicht mit meiner Meinung ist, verlinke ich in dem Beitrag, sonst auf Instagram. Und zwar haben schwarze Models halt auch gesagt, dass sie sich halt so fühlen, als ob sie nur jetzt gebucht worden sind, weil sie schwarz sind und nicht, weil sie ein Model sind. Weil sie Models sind. Und das Ding ist halt, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wäre ich jetzt die einzige schwarze Person im Raum, was nicht verwerflich ist, so, ne, das passiert das ist halt normal. Wenn du halt in einem Land bist, wo die Mehrheit halt weiß ist, passiert es halt, dass du halt die einzige schwarze Person im Raum bist. So. Aber wenn es noch andere Menschen gibt, People of Color, und zwar Teamkräfte, also Angestellte, dann fühlt man sich nicht so, als ob man der einzige People of Color wäre. Und dann fühlt es sich auch nicht so an, als ob man nur hier wäre, weil man, ja, schwarz ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo jetzt arbeite, also das habe ich auch selbst bemerkt, zum Beispiel, wenn ich irgendwo gearbeitet habe und da sind halt mehrere Menschen, die auch People of Color sind, fühle ich mich halt etwas wohler, weil ich merke, okay, ich bin nicht die Einzige hier, so. Was nicht sein muss, weil ich, wenn ich jetzt in einen Raum gehe oder jetzt irgendwie Bewerbung habe oder so, das Erste denke ich ja nicht, okay, bin ich jetzt die einzige Schwarze hier. So, das, in der Regel interessiert mich das auch gar nicht so. Aber man merkt halt, dass es halt ein Unterschied ist, es macht einen Unterschied in einen drin. Und in dem Fall, das ist jetzt ein Beispiel jetzt gegenüber Schwarze. Es gibt genauso solche Beispiele, wenn Menschen jetzt zum Beispiel aus Ostasien kommen oder Transgender sind. Ne, dass man halt Menschen um sich herum hat, wo man das Gefühl hat, okay, ich bin nicht die einzige Person, die halt hier divers ist. Dass man nicht das Gefühl hat, okay, man ist hier nur, weil man divers ist. Und das ist halt mega wichtig. Es ist einfach total wichtig, dass es intern passiert, weil es muss intern passieren, weil es gibt so viele Sachen, die hinter den Kulissen sind, die wir irgendwie gar nicht mitbekommen. Wir sehen halt nur eine Kampagne mit verschiedenen Menschen und denken, ah, cool, voll Diversität. Ja, diese Marke steht für Diversität. Das muss nicht unbedingt sein. Und deswegen, Kampagnen sind oft einfach nur das, was man möchte, was Kunden glauben. Und deswegen, dass man, ne, dass man die Sachen halt kauft. So, ne, das interessiert halt denen, ne, dass die mehr Verkäufe machen, dass die sagen, okay, klar, wir haben guten Umsatz gemacht durch das, was unsere Methode ist oder das, was gerade in ist und so weiter. Wir können mitschwimmen in den Fluss. Und das ist halt, ja, schwierig. Deswegen, Diversity fängt intern an und nicht außen, indem man irgendwie eine Casting-Show macht, wo da verschiedene Frauen sind, die eine ist so, die andere ist so, und dann denke ich mir so, ja, das kann man doch einfach gar nicht ernst nehmen. Zum Beispiel, die haben Diversität, zum Beispiel bei Jeremy's Next Topmodel habe ich gesehen. Ich habe eine Frau gesehen, die ist, ach, wie soll man das sagen? Sie ist in der Rente. Ja, sie ist in Rente. So. Also so sieht die aus. Also ich böse gemeint. Und sie haben die irgendwie mitgecastet und dann denke ich mir so, seit wann ist das Diversität? Seit wann ist eine Frau, also eine weiße Frau, die in Rente ist, eine Person, die für Diversität steht. So, seit wann hat eine Person, eine alte Frau, also eine Frau in Rente, Probleme? Also wirklich so Probleme, wo man sie ausgrenzt, weil man sagt, sie ist zu alt, so wie können sie nicht, nee, nein, sie ist zu alt, oder? Also klar, gibt es Beispiele, aber ich denke mir halt, sie steht doch nicht für Diversität, sie ist eine alte weiße Frau. Also nichts, ne, nicht falsch verstehen, nichts gegen weiße Menschen, nichts gegen Hautfarbe, also nicht falsch verstehen, aber ich meine damit, so, sie hat doch nichts in common. Like, hä? Das ist eine Frau, die genauso aussieht wie die meisten Menschen hier in diesem Land. Was hat sie für Diversität zu... Also, sie repräsentiert doch keine Diversität. Nur weil sie jetzt älter ist als die anderen Models. Dann dachte ich mir, das ist doch komplett falsch aufgenommen. Also, ich verstehe sowas nicht. Also, so nach dem Motto jetzt bei Gemini Sex, ja, jeder kann sich hier bei uns bewerben. Jeder. So, das ist komplett einfach nur falsch aufgenommen, wirklich. Ich habe euch gesagt, das Thema wird heiß. Das Thema wird einfach nur extrem heiß. Dann kann ich euch ein Beispiel halt geben, was versucht wird intern, was aber leider nicht immer erfolgreich ist. Zum Beispiel Beyoncé hat im Jahr 2018 für ihr Cover bei der Vogue einen schwarzen Fotograf angestellt, also halt in dem Fall organisiert, dass ein schwarzer Fotograf sie fotografiert. Ne, und in dem Fall auch für die Black Community halt auch, ne, wenn man sagt, okay, komm, wenn ich schon die Chance habe, auf dem Cover zu sein, also jetzt for real, das ist ja Beyoncé, warum halt auch nicht Menschen aus der schwarzen Community, um sie wahrscheinlich hier auch weiterzubringen. Der Fotograf heißt Tyler Mitchell. Obwohl er sie fotografiert hat, ist ihm da in dem Fall jetzt bei der Vogue oder halt allgemein halt in der Fashionbranche nicht so viel Erfolg. Also es hat sich nicht viel geändert. Also er hat für Beyoncé halt fotografiert, aber das war es auch. Ne? Also klar hat er wahrscheinlich auch andere Erfolge, weil er halt, sag ich jetzt mal, wenn es schon Kontakt zu, also wenn es dazu, ach, wenn es schon dazu kommt, dass du für Beyoncé fotografieren kannst, kann ich mir gut vorstellen, dass du halt gute Connections hast. Aber dennoch ist er, also war er bis jetzt immer noch der einzige Schwarze, der für Vogue fotografieren durfte. Also bis jetzt ist es immer noch ganz, ganz, ganz gering. Also es ist halt nur ein Beispiel von sehr vielen, was halt allgemein, ne, passiert, so intern, was man versucht, aber im Nachhinein halt einfach nicht, ja, nicht, also was nicht so viel Erfolg halt bringt, wie man sich das halt hier vorstellt. Aber ja, ich möchte euch jetzt, jetzt in dem Fall wichtige Menschen intern in der Modebranche und, ja, was heißt Kunstbranche, aber in der Modebranche und ja, sagen wir mal Kunstbranche, vorstellen. Und fangen wir an mit dem ersten, und zwar Edward Ininfu, OB, ist der Chefredakteur der British Vogue. Also er ist halt auch schwarz und ist der Chefredakteur der British Vogue. Das dazu. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass zum Beispiel in der britischen Vogue, dass halt ein schwarzer Mann halt der Chefredakteur ist. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber cooler Fact, ne? Also, ne, wenn es um Diversity, People of Color geht, ne? Also, es ist jetzt nicht so genau wichtig, dass man weiß, okay, ist die Person schwarz oder weiß? Oder, ne, aus welchem Land kommt die Person? Das ist nicht unbedingt wichtig. Aber wenn man so denkt, okay, People of Color, Fashion-Branche, ne, dass man das zum Beispiel sich merken kann. Ja, zum Beispiel in Deutschland ist Melissa Karakus Gründerin von Renk, dem ersten deutschen türkischen Magazin. Renk, das ist türkisch und heißt auf Deutsch Farbe. Und also das habe ich auf der Webseite halt gesehen, ne, von der Renk-Magazin-Seite. Und dieser Magazin ist halt alles, was jetzt nicht, ja, was man halt nicht so kennt vom Magazin. Also es wird viel über LGBTQ+-Community gesprochen und allgemein Menschen mit Migrationshintergrund. Also sag ich mal, es ist ein Magazin für Plattformen, für Menschen, die halt eine Minderheit hier in diesem Land sind oder halt in anderen Ländern. Genau. Dann zum Beispiel Tarik Tesfu ist Moderator bei der NDR Talkshow Deep und Deutlich. Ist auch einer von solchen fünf People of Color. Und er hat was ganz Lustiges gesagt. Also einige von denen sind von einem Vogue-Artikel vom Februar 2022. Werde ich auch als Quelle verlinken. Könnt ihr euch gerne auch ansehen. Da wurden zum Beispiel die 15 Menschen vorgestellt, People of Color, die zum Beispiel jetzt in der Mode- und Kunstbranche halt arbeiten. Und zum Beispiel Tarik Tesfu hat gesagt, ich bin es leid, Annette und Thomas Rassismus zu erklären. Denn ich habe wirklich Besseres zu tun, in Klammern meinen Job zum Beispiel. Also geht mir aus dem Licht und lasst mich scheinen. Und das fand ich halt mega lustig, halt, like, iconic. Und yes, also ich gebe ihm halt in dem Fall recht. Und ja, dann gibt es dann eine Person, die habe ich schon mal gehört, und zwar Nada Edison, ist die Gründerin der Curl Can Afro Hair Beauty and Lifestyle Event. Ist halt auch eine schwarze Person. Ich weiß leider nicht, aus welchem Land sie jetzt in Afrika zum Beispiel jetzt herkommt, aber sie hat zum Beispiel die Curly Can Event halt in dem Fall halt gegründet, wo es halt auch über Afro-Hair, Afro-Beauty in dem Fall halt sich drum handelt und ja, was für Black Communities, also ganz, ganz, ganz interessant. Dann jemand, den ich vor kurzem sehr oft sehe, und zwar Dujukam Nesania, oh Gott, es tut mir leid, Dujukam Nesania ist ein Stylist türkischer Abstammung und er, ich finde ihn richtig, richtig cool irgendwie. Also ich sehe den oft in Stories von, also was heißt oft? Ich habe ihn mal bei Shirin David in Stories gesehen und sie hat ihn halt so markiert und da habe ich ihn gesehen und er ist ein Stylist und er hat echt coole, coole Pieces, muss ich sagen. Und er hat halt in der September-Ausgabe der Vogue schon bereits, er hatte ein Interview mit denen gehabt und das war im September von 2021. Und er hat ich habe jetzt daraus einen Ausschnitt jetzt genommen von dem ganzen Interview, was ich sehr, sehr, sehr interessant fand und ich möchte euch das halt in dem Fall vorlesen. Den Leuten hat es nicht gefallen, wie ich so bin. Ich bin übergewichtig, frei, mega, queer, voll der extrovertierte Typ. Ich sage meine Meinung und bin da schon oft an Grenzen und Dämme gestoßen. Viele bekannte Menschen haben mich ignoriert und viele Kundinnen und Agenturen in Deutschland haben mir anfangs gesagt, du wirst niemals erfolgreich sein. Du bist viel zu merkwürdig und verrückt. Mir wurde das wirklich eingetrichtert, Entschuldigung. Ich hatte Momente, in denen ich dachte, vielleicht versuche ich es erst gar nicht. Das hat der Vogue halt erzählt. Und dann denke ich mir so, heftig, so like, du bist viel zu merkwürdig und verrückt. Ich dachte, die Fashion-Branche liebt doch sowas. Like, avant-garde. Aber klar, wenn man sagt, okay, als Stylist solltest du eher leger und so weiter sein. Ist halt komisch. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, man findet echt überall einen Fehler. Also, mein Gott, das heißt, wenn du ein Stylist bist und übergewichtig bist, also noch dazu übergewichtig, wirst du es niemals schaffen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass solche Sätze, du wirst es niemals schaffen, so verflucht sind, weil ich mir denke, dann schaffe ich es doch erst recht. So irgendwie, wenn immer Leute zu mir gesagt haben, du wirst das niemals schaffen, like, watch it. You see, I will do this. I will make this. Oh, meine Englischlehrerin wird sich, glaube ich, gleich umdrehen. So, würde sie das hören, sie wird sich umdrehen. Ja, das ist halt so, oh mein Gott. Ich verstehe es nicht. Wo ich das gelesen habe, ich dachte mir so, also ich bin immer empört. Also eigentlich ist es halt so nichts Neues, aber dennoch empört es mich, weil ich mir halt denke, oh mein Gott. Aber jeder ist halt anders, so jeder denkt halt anders. Ne? Die Leute denken so, also haben sofort so ein Bild, so okay, du bist Stylist, du bist übergewichtig, du kannst kein Stylist sein, du kannst kein Fotograf sein. So, wie funktioniert das denn? So, als Übergewichtiger bist du doch eigentlich immer nur zu Hause und hockst vom Fernsehen und isst Chips oder so. Ich frage mich, was denken die sich so? Und es geht dich auch nichts an, warum ich übergewichtig bin. Ich verstehe gar nicht, warum die Menschen das immer so ein auf Arzt tun, dieses so, Entschuldigung, warum bist du eigentlich übergewichtig? Also in diesem Beruf, das passt doch gar nicht zu dir. Also, ich weiß es nicht, warum Menschen das so hart persönlich, also so aufbeziehen und dann halt dieses auf, du wirst das niemals schaffen, weil ich habe auch davor niemanden gesehen. Also warum solltest du es denn schaffen? So, warum ausgerechnet du? Das verstehe ich halt nicht. Deswegen Diversität, Leute. Diversität. Ich bin schockiert. So, ich habe mich mal gefragt. Okay, nee, das habe ich mich gar nicht gefragt. Ich habe es mal gehört und dann habe ich es mir jetzt gefragt. Und zwar, es gibt eine, ich will mal sagen, Aktivistin. Also es ist halt, also ich sag mal Feministin, sie bezeichnet sich auch als Feministin, also sie ist natürlich auch vieles mehr, aber in dem Fall Feministin, und zwar Susie Grime, also aus Deutschland, und sie hat gesagt, also ich habe damals ihre YouTube-Videos so geguckt, die gibt es teilweise immer noch, ja, ich glaube, die gibt es alle noch auf YouTube, und sie hat mal gesagt, dass sie es krass findet, dass zum Beispiel die Werbung Venus, ne, diese arme Venus, so was war so im Fernsehen kommt oder vor Jeremy's Next Topmodel, nach Jeremy's Next Topmodel, das hat mich richtig traumatisiert, dass diese Venus-Werbung, also ne, man, das ist ja eine, also für alle, die es halt nicht wissen, Venus ist halt eine Rasiermarke, also es ist eine Marke, also eine Rasiermarke für Frauen, so, ne, für Frauen, wie Gillette für Männer. Und bei Venus ist es halt so, du siehst ein Bein, ein weibliches Bein, was schon rasierte Beine hat. Und dann rasiert sie sich halt nochmal. Sie rasiert sich über ihr rasiertes Bein. Und wo sie das so gesagt hat, also die Susie Grime, dachte ich mir so, ja, stimmt. Hä? Warum bin ich nicht drauf? Also, ich habe das gar nicht so gedacht. Vielleicht, weil man das halt so kennt. Aber ich dachte mir so, hä? Und mittlerweile bei Venus, also ich habe jetzt keinen Fernseher mehr, obwohl manchmal kommt das auch als YouTube-Werbung, sieht man zum Beispiel Frauen, die sind zum Beispiel plus size, die sind übergewichtig oder auch People of Color, weil davor habe ich es ganz selten gesehen, ne? So, die rasieren sich, aber die Haare sind noch dran, ne? Also man sieht in der Werbung, die Haare sind dran und die gehen mit dem Rasierer halt drüber. Aber davor bei Venus, I swear to God, ich habe das nie gesehen, nie. So, wo Susie Grime das gesagt hat, dachte ich mir so, stimmt, so wo sie es jetzt sagt. Und das ist halt krass, finde ich. Aber mittlerweile ist es halt so wirklich halt so dieses, ne, Feminismus, Empowerment und eine Frau kann auch Achselhaare haben in der Werbung und sich halt die halt rasieren halt so, ne. Weil zum Beispiel, wenn man das bei Gillette ist mir das, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das, obwohl doch, ich glaube, bei Gillette ist es halt so in der Werbung, bei den Männern, dass wenn man einen Bart hat und dann drüber geht, dass man halt sieht, guck mal, wie scharf diese Klinge ist, dass sie in einen Zug halt, dass es alles glatt ist. Ich kann mir das so gut vorstellen. Oder sonst ist alles so voller Rasierschaum, irgendwie so. Ja, I don't know. Ja, so sehe ich das irgendwie. Also habe ich das in der Werbung gesehen. Aber wisst ihr, wie krass sich das auch so ändert? So merkt ihr das? So, es ändert sich einfach total. Also ich sehe viel, viel, viel mehr, zum Beispiel jetzt so in Werbungen, viel mehr Dehnungsstreifen, viel mehr Zellulite, viel mehr Plus-Size-Model und eigentlich ist es was Gutes. Aber ich denke mir, wenn es nicht mehr trendig ist, also wenn man das Gefühl hat, die Kunden haben gar keinen Bock mehr, Plus-Size-Model oder sowas zu sehen, sage ich, also jetzt wirklich mal for real, so jetzt mal im Ernst, so, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist Trend und wenn die Kampagnen das Gefühl haben, okay, es gibt einen neuen Trend, dann ziehen die halt mit und dann sieht man das dann halt nicht mehr, so wisst ihr. Und dann frage ich mich jetzt, wie lange wird das jetzt bleiben oder bleibt das jetzt wirklich für immer? So, deswegen bin ich so kritisch gegenüber, weil ich mir jetzt denke, okay, meinen die Kampagnen das jetzt wirklich ernst oder ist das nur Trend, ist das nur Geldmacherei, um jeden anzusprechen? Dabei sind das eigentlich gar nicht unsere Zielgruppen, aber dennoch wollen wir Kohle von denen. Das ist halt so, I don't know. Deswegen möchte ich euch jetzt Models vorstellen, die aktuell für Diversität stehen. Natürlich gibt es viel mehr. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgepickt. Und ja, let's talk about it. Und zwar eine Frau, Ugbat Abdi, die aus Somalien kommt und auch nach Kenia geflüchtet ist, ist ein Model, die ein Hijab trägt. Und das finde ich, also das ist schön, also sie ist eine wunderschöne Frau. Und der Hijab ist jetzt nicht so, also der wirkt nicht aufgesetzt. Also es ist sehr, 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 es passt, also es ist halt, es sieht, man merkt, es gehört halt einfach zu ihr, um das mal zu beschreiben. Damit meine ich jetzt nicht alle anderen, dass das nicht zu euch passt oder so, ne? Nein, so. Und sie ist ein Model, ja, den Hijab trägt. Und das habe ich davor noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Also jetzt im europäischen Raum, ne? Also ich glaube, dass es zum Beispiel in den Nahen Osten, dass es da schon bereits Models gab, die zum Beispiel einen Hijab getragen haben, ne? Aber jetzt so wirklich so europäisch, also westlich, ne? Westliche Kultur habe ich das halt so noch nie gesehen. Und genauso wie Halima Aden, von ihr sehe ich auch voll viele, also was heißt voll viele, aber von ihr sehe ich auch zum Beispiel Videos, wie halt andere Menschen sie zum Beispiel malen und zeichnen. Und zwar trägt sie auch ein Hijab und ist halt auch ein Model, was halt mit Hijab halt shootet, ne? Und das ist halt auch, finde ich, so jetzt in der heutigen Zeit in der westlichen Kultur, also es ist das ganz Krasses, finde ich, so wirklich so, like, es ist einfach krass, finde ich so. Ich hätte niemals dran gedacht, dass es halt hier auch so stattfinden wird. Klar, ich habe jetzt nur zwei genannt und es ist, wenn man eine Mehrheit sieht, ich glaube noch nicht mal einen richtigen Prozent. Aber dennoch möchte ich halt gerne die Namen halt nennen. Einmal Ugbat Abdi aus Somalien und auch aus Somalien Halima Aden. Richtig, richtig, richtig schöne Frauen. So, dann Aduketch und Anok Yai, das sind auch zwei schwarze Models, die auch für verschiedene Runways und für verschiedene Designer, aktuellen Designer auch laufen. Richtig, richtig, richtig schöne Frauen. Und die gehen mir jetzt auch zum Beispiel für die Vogue oder allgemein auch auf Instagram halt auch viel mit, was zum Beispiel hinter den Kulissen passiert und setzen sich halt auch in dem Fall für Black Community in der Fashion-Branche halt ein und ja, sind halt, sag ich jetzt mal, dafür da. Dann, sie ist meine sie ist eine meiner Lieblingsmodels, also allgemein einer meiner Lieblingsmodels, ich mag sie übertrieben gerne, und zwar Barbie Ferreira. Sie ist ein Plus-Size-Model und spielt auch gleichzeitig bei Euphoria mit, aber ich liebe sie jetzt nicht, weil sie bei Euphoria mitspielt. Aber ja, sie spielt halt auch gleichzeitig halt damit und ist Plus-Size-Model und setzt sich halt in dem Fall auch für die Plus-Size-Community, ne, also so ein, dass, ja, ne, also sie ist ein Model halt in der, was heißt Kategorie, aber halt, ja, sie setzt sich halt in dem Fall auch jetzt, ne, für Diversität ein. Und was ich auch sehr, sehr, sehr cool fand, war, also wenn es wirklich stimmt, weil da merke ich, okay, da sieht man auch ein gutes Beispiel, dass sie sich auch dafür eingesetzt hat. Und zwar hat man gesagt, also wer Euphoria geguckt hat, die zweite Staffel, ich weiß nicht, ob man sagt Spoiler, aber ich sag's jetzt mal trotzdem, sonst Achtung, ne? Und zwar in der zweiten Staffel wird ihr Charakter sehr wenig gezeigt. Also sie hat sehr wenige Szenenaufnahmen, auch alleine, als in der ersten Staffel. Und man vermunkelt, dass sie halt ein Problem mit dem Regisseur hatte, der auch gleichzeitig auch irgendwie das Skript schreibt oder irgendwie so. Weil es wurde halt geplant, also das ist alles nur eine Vermutung, ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht, dass ihr Charakter eine Essstörung zeigen sollte. Ne? Dass der Charakter irgendwie zeigt, okay, sie isst halt zu viel und deswegen ist das halt ihr Gewicht. Also wirklich so auf wirklich halt auf kranke Basis. Und dagegen hat sie sich halt, sag ich jetzt mal, gewehrt, so nach dem Motto, nee, das möchte ich halt nicht spielen oder nicht darstellen. Und somit hätte sie wenig Screenzeiten gehabt in der Serie. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es wirkt halt auch für mich so, als ob sie sich halt jetzt, ne, dafür halt setzt, weil so nach dem Motto, nicht jede Plus-Size-Model oder jede Person, die übergewichtig ist oder in der Richtung, hat automatisch, es ist komisch zu erklären, aber man kann nicht immer direkt, wenn man übergewichtiges Menschen sieht, dass man sofort das assoziiert mit, ja, der frisst sich richtig voll und kann nicht aufhören zu fressen, auch zu essen, so, wisst ihr, was ich meine? So, weil wenn man übergewichtig ist, meistens hat das was ganz Tiefes zu tun als nur Essen, weil Essen ist halt teilweise halt ist der Mittel, womit man umgeht. Es ist nicht bei jedem Übergewichtigen so. Zum Beispiel, ich war auch früher lange Zeit übergewichtig und ich kann gar nicht richtig sprechen, das ist jetzt gerade ein anderes Thema, aber ich habe halt gegessen, also auch in schlechten Zeiten, weil ich es so mir selbst beigebracht habe, so. Aber es müssen ja Sachen passieren, damit es dazu kommt, dass ich sage, okay, jetzt habe ich voll Bock zu essen, ich will jetzt nur fressen und in Ruhe gelassen werden oder mir das Essen vollstopfen, so, wisst ihr? So, und das sind meistens psychische Sachen. Deshalb, dass man dann, sag ich jetzt mal, assoziiert, okay, ne, wenn man jetzt eine übergewichtige Person in eine Serie hat, dass man auch da mal sofort Essstörungen halt in Verbindung setzt für den Zuschauer. So, ich weiß es nicht, ob das halt immer die Lösung sei. Genauso, wenn man einen Darsteller hat, der einfach schlank ist, sollte man auch nicht immer damit halt, also das sehe ich halt auch nicht immer, dass man so assoziiert, okay, die Person ist nur schlank, weil die Person gar nicht oder ganz wenig ist. So, wisst ihr, klar, wenn du übergewichtig bist, isst du halt mehr als eine andere Person, weil sonst würdest du nicht übergewichten, kann man das so sagen. Aber ich fand es schon nicht schlecht, dass sie das abgelehnt hat, weil man muss ja nicht alles mitmachen, nur weil man jetzt übergewichtig ist. So, wisst ihr, was ich meine? So, es ist genauso wie, wenn man zum Beispiel übergewichtig ist, sollte man sich das nicht gefallen lassen, dass man sich Specki nennt oder fett bist du geworden oder keine Ahnung was oder wie geht das denn, du bist doch übergewichtig oder so. Das ist mir, also früher in der Schule oder auch bei den Ärzten, war das immer der Grund. So, ne, zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau, in der Klasse habe ich gesagt, dass ich früher Ballett getanzt habe und dann hat ein Mädchen gesagt, aber du bist doch übergewichtig. Und dann dachte ich mir so, was hat das jetzt damit zu tun, dass ich Ballett getanzt habe? So. Und das hat sie zu mir gesagt. Sie hat das zu mir gesagt. Und ich dachte mir so, ich war richtig verletzt. Und auch die Lehrerin hat gesagt, das kannst du doch nicht sagen. Und dann haben auch irgendwie auch andere Leute zu mir gesagt, so, ja, hab dich jetzt nicht so und so, warum bist du verletzt? Und dann denke ich mir so, ja, weil ich schon wieder wegen mein Äußeres, also wegen meinem Gewicht reduziert worden bin. So, also kann ich gar nichts mehr sagen. Kann ich auch nicht sagen, so, ja, ich bin zu Fuß gegangen. Hä, wie geht das denn? Du bist doch übergewichtig. So, wisst ihr, also deswegen, es ist hart, Leute. Also das ist wirklich ein krasses Thema. Ich glaube, das, was ich angesprochen habe, also ich bin noch nicht mal fertig mit dem, die ich gerne vorstellen möchte, die für Diversität stehen, also Models halt. Aber ich glaube, das, was ich angesprochen habe, ist nur 1% von so vielen Sachen. Also man ist schon lange nicht fertig. So fangen wir einfach mal an. Aber so, by the way, dass ihr halt mitbekommt, so, ja. Ne, was ich, also, ach, ja, ich konnte aus eigenen Erfahrungen sprechen, so. Ja, zum Beispiel von Barbie Ferreira, ihre Kollegin Hunter Schäfer, die ist auch Model, also auch war schon vor, bevor sie bei Euphoria auch mitgespielt hat, war sie auch Model und ist halt immer noch Model und sie läuft zum Beispiel für Prada, habe ich zum Beispiel zuletzt auch gesehen und sie ist zum Beispiel Transgender, also ist eine Transfrau und sie setzt sich halt auch in dem Fall auch für, ja, Transgender allgemein halt, ne, zum Beispiel jetzt in den USA oder allgemein jetzt in Social Media halt ein. Und ja, das finde ich auch, also es ist allgemein schön zu sehen, dass man auch so verschiedene Arten von Menschen hat und dann die einfach von ihrer Geschichte halt erzählen und dass man halt auch in dem Fall lernen kann. Und ja, dann zum Beispiel, oh mein Gott, ich habe was vergessen, Leute, oh mein Gott, oh, jetzt habe ich eine wichtige Person vergessen, toll. Ich bringe es einfach zum Schluss. Egal, ich bringe euch alle einfach nur durcheinander. Und zwar, Alton Masson ist ein schwarzer Model und er ist der erste männliche schwarzer Model, der bei Chanel auf den Runway lief. Und das war 2018. Einfach mal sinken lassen, Leute. Erst 2018 lief ein schwarzer männlicher Model das allererste Mal für Chanel. Also so, like, 2008 ist nicht weit her, also es ist jetzt 4 Jahre. Also wenn es, ja, es ist 4 Jahre, dieses Jahr 4 Jahre. Ja, 4 Jahre, Leute. Ist das nicht heftig? Erst vor 4 Jahren lief ein schwarzer Model das erste Mal für den Chanel. Also ich will nichts schlecht reden, ne? Der Alton Masson hat ja auch für andere Designer auch schon vor Chanel, lief ja auch für andere Runways oder hat auch für andere Runway Designer halt auch gemodelt, so, ne, nichts, ich will jetzt nicht sagen, erst seit 2018 gibt es schwarze Models oder Plus-Size-Models oder in dem Fall, ne, so Diversity in der Modebranche, aber wo ich das gelesen habe, ich dachte mir so, hä, das ist doch gar nicht so lange her. Und das ist ja krass, ja. Dann zum Beispiel, die ich auch gern präsentieren möchte, ist Yumi Nu, die ich auch eben gesagt habe, also ganz am Anfang, okay, was heißt jetzt eben, ganz am Anfang, die ja auch das erste Plus-Size-Model auf dem japanischen Cover des Vogue war, auf der Titelseite, ne, also auf dem Cover. Sie ist halt auch, finde ich, sie spricht auch für Diversität, weil sie halt aus Japan halt kommt und in Japan, also allgemein halt zum Beispiel wie Ländern, wie zum Beispiel Japan, Südkorea oder China oder Vietnam. Ich will jetzt nicht sagen, komplett Asien, ne, weil ich kenne mich da auch nicht so aus, aber von diesen Ländern weiß man zum Beispiel, also das weiß ich jetzt, also so grob gesagt, ne, dass da Übergewicht, also dass die Bevölkerung, von, also dass die Menschen, die übergewichtig sind von der Bevölkerung, halt geringer sind als die Menschen jetzt in Europa oder in Amerika, also deutlich weniger. Und dass sie zum Beispiel ein Plus-Size-Model ist, ist, finde ich, halt mega heftig. Also auch, ich finde es gut. Also, ach, das ist schwer zu erklären, man muss echt vorsichtig sprechen. Ich finde es gut und dass man halt auch zeigen kann, okay, weil du wirst halt wirklich fertig gemacht, wenn du etwas mehr wiegst. Du musst auch nicht mal wirklich stark übergewichtig sein oder allgemein übergewichtig sein, sondern wenn man schon sieht, okay, du hast vielleicht etwas mehr Speck oder so, da wirst du schon halt als dick bezeichnet, so. Und dass die halt, sag ich jetzt mal, jetzt für den Plus-Size-Bereich jetzt für Japan halt steht, finde ich halt richtig krass. Ich finde es halt richtig cool und gut. Und ich denke aber doch, dass das eine starke Herausforderung halt auch ist. Und zum Beispiel in Japan sind zum Beispiel 27,3% der Bevölkerung übergewichtig, also laut Statista von 2019. In Deutschland dagegen sind es 60%. Und wenn jetzt Leute kommen und sagen, ja, aber in Japan leben weniger, nein, so nicht. So, in Japan leben über 125 Millionen Menschen, ne, Stand von 2020 von Wikipedia. Bei uns sind es 81 Millionen Menschen. Also ich weiß es so aus dem Kopf. Wenn es 82 Millionen Leute sind in Deutschland, sagt mir bitte Bescheid, aber ich weiß nur 81 Millionen Menschen. Das heißt, es sind 44 Millionen Menschen Unterschied. Das heißt, wo Japan 44 Millionen Menschen mehr hat, also ne, schätzungsweise, ne, jetzt so aufgerundet, haben wir dennoch mehr übergewichtige Menschen in Deutschland. So, das müsst ihr euch mal einfach mal vorstellen. So, und dass sie dann halt dafür steht, ist halt schon, finde ich, also ich finde es halt krass und richtig schön. Ja, zum Beispiel auch das Model Fan Summers, fand ich richtig schön, dass sie das halt auch gesagt hat, teilte auch der Vogue mit, also das war halt ein Video, das kann ich auch verlinken, wo allgemein auch zum Beispiel Ado Catch und auch Anokia und Yumi Nu hat ja auch damit gesprochen, das war ein Video, wo die allgemein über die Fashion-Branche halt gesprochen haben. Und sie hat zum Beispiel gesagt, also Fan Summers, dass sich Models, die nicht weiß waren oder glattes Haar hatten, von der Runway sich entweder im Badezimmer deren Make-up halt selbst geschminkt haben, also ne, dass sie das halt selbst gemacht haben, und sich gegenseitig halt auch die Haare frisiert haben, weil es, wie ich es auch am Anfang gesagt habe, es gibt halt keinen Stylisten, der das halt macht. So. Also, was heißt, es gibt halt keinen Stylisten, aber es gibt halt wenige, die, ja, weil die Nachfrage nicht so hoch ist, ne, wie ich es am Anfang gesagt habe. So, das ist halt einfach, ja, nicht so gefragt. Und das fand ich halt schön, dass sie das zum Beispiel gesagt hat, so, weil ich mir halt so denke, wenn es eine Person sagt, die halt der Mehrheit halt, sag ich jetzt mal, gehört, der Bevölkerung, ist es natürlich immer anders, als wenn es jetzt eine Person sagt, die halt der Minderheit gehört, weil so nach dem Motto so, ach ja, du spielst ja nur die Rassistenkarte oder so. Weil einige sind halt wirklich so, so wirklich kein Spaß. Einige sind so, die denken sich so, ach, das sagst du doch nur, weil du jetzt die Rassistenkarte, ja, toll, mein Laptop, Leute, das ist wirklich, das ist so ein richtiger Einspieler hier in der Podcast. Und zwar, ja, ach sorry, ich werde immer so schnell aus der Fassung gebracht, Mann, okay. Und zwar, ja, sie spielen halt die Rassistenkarte, ne? Das denkt man sich so. Aber wenn das halt eine andere Person jetzt, also wenn man das von einer Person hört, die der Mehrheit gehört, dann habe ich immer das Gefühl, ihr wird mehr Beachtung geschenkt, so nach dem Motto, oh ja, da hast du recht, ne? So. Aber wenn das eine Person sagt, die jetzt in der Minderheit gehört, heißt es dann so jetzt nach dem Motto, so ja, dann geh doch, keiner hat doch gesagt, dass du hier bleiben sollst. Also, so, das kann halt sehr gut auch mal falsch verstanden werden. Und ja, was ich vergessen habe, was ich sagen wollte, und zwar wichtige Menschen intern in der Mode- und Kunstbranche, also jetzt intern, jetzt nicht von Model her, wo ich auch den britischen Chefredakteur gesprochen habe beispielsweise, ne, in dem Fall ist es Edward Emifo Obi, was ich ansprechen wollte, und zwar Rihanna. Auch wenn man sagt, hä, okay, Rihanna? Warum Rihanna? Und zwar bei Rihanna ist es halt so, Rihanna brachte ja Fenty Beauty heraus, ich weiß nicht, 2015 oder 2016, und sie war halt die erste, also allgemein, ne, jetzt sage ich jetzt mal die Firma, sie ist ja nicht alleine halt für die Firma zuständig, aber ne, sie ist halt das Gesicht und der Name ist halt ihr Nachname, und die haben halt Foundations rausgebracht, und zwar nennt sie sich, glaube ich, 50 oder 52 Color Foundation oder so, und diese Foundation war ein Wandel, also auch in der Beauty-Branche, weil es Foundation gab, wo sogar Menschen mit Albinismus, also für die, die halt das nicht wissen, also Albinismus ist eine angeborene Störung der Blossithese der Melanins. Das heißt, dass die Pigmente halt nicht so produzieren können wie Menschen, also ne, wie andere Menschen halt, und deswegen halt sehr, 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 sehr hell sind, und ja, deswegen kann man sagen, Menschen mit Albinismus, anstatt zu sagen, als dann man was anderes halt sagt. Es kann auch gut sein, also ich sage das halt extra, weil es kann auch gut sein, dass Menschen sich halt verletzt fühlen, wenn man, ne, es gibt ein Wort dafür, oh Mann, ich glaube, ich mache es viel zu kompliziert. Entschuldigung, auf jeden Fall. Ja, selbst Menschen mit Albinismus konnten sich mit der Foundation, die Rihanna, also Fenty Beauty, rausgebracht hat, sich schminken. Und das ist heftig. Also wenn es sogar eine Foundation gibt für Menschen, die sehr, 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 sehr hell sind, dann ist das heftig. Und das finde ich auch so halt. Und auch Menschen, die halt auch sehr stark, also sehr stark Melanin produzieren, also Menschen, die, also ne, die sehr dark skin sind, gibt es auch Foundation, was es davor auch nicht so gut gab. Also ne, da, irgendwann gab es ja auch, gibt es ja auch die Grenze, weil auch die Nachfrage nicht so hoch ist, und dann warum sollte man das dann produzieren, weil wenn es sowieso nur 1% halt kauft. Das finde ich halt mega, mega krass. Und wo sie es halt gemacht hat, hatte ich das Gefühl, also als Kundin, als Käuferin, allgemein Drogerieläden, dass auch die anderen irgendwie so mitgezogen haben, weil zum Beispiel mittlerweile gibt es zum Beispiel bei Essence die Marke von, also nicht die Marke von dem, aber die bei DM halt verfügbar ist, und auch, glaube ich, auch bei Rossmann, egal, auf jeden Fall in der Drogerie verfügbar ist. Also ich sehe es selbst, in Werbungen gibt es sogar auch Menschen mit, also People of Color, die Essence benutzen. Und Essence kann ich halt eigentlich nicht benutzen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals konnte ich Essence halt nie benutzen, weil wenn ich einen roten Lippenstift auf meinen Lippen halt aufgetragen habe, war es halt einfach orange. Aufgrund von Pigmentierung, also zu wenige Pigmentierung, die halt meine Lippen halt ja, abdecken können. Deswegen habe ich auch immer von Anfang an MAC benutzt. Und ja, und ich finde es halt krass, dass die jetzt zum Beispiel Essence auch da so mitzieht. Ich denke mir so, okay, ihr wart so die allerletzten, so leicht. So, ich kenne euch immer noch mit eurer Mousse Foundation. So, kennt ihr diese Mousse Foundation von Essence? So, like, iconic. Ich glaube, ich hatte die einmal aufgetragen und das sieht einfach aus wie eine Maske. Es sieht einfach aus wie eine Gesichtsmaske für mich. So, ich dachte mir so, warum habe ich das so bloß gemacht? So, also, bin ich damit zur Schule gelaufen. Ne? Man hat mich versucht zu schminken. Und ich sah einfach aus wie eine Maske. Also, wie eine, wenn man, ne, sag ich jetzt mal, eine Self-Care-Maske machen würde. So, ne, also es sah einfach komplett schrecklich aus. Aber ja, diese Mousse-Creme, nee, nicht Mousse-Creme, Mousse-Foundation habe ich überall gesehen. Überall. Und wisst ihr, was immer heftig ist? Man hat immer diese Mousse-Creme über die Lippen gemacht. Und dann hat man da mal die Fältchen in den Lippen gesehen. Also an die, die das kannten oder die, die das hatten. Heftig, oder? Ist doch krass. Naja, Leute, das war's. Obwohl, ja, mein Fazit noch dazu. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit mein Fazit gesagt. So, ich habe noch einen vergessen. Es tut mir wirklich leid, meine Notizen werden nicht richtig gut angezeigt. Ich will nicht die Technologie die Schuld geben. Zum Schluss. Und zwar auch eine wichtige Person intern in der Mode- und Kulturbranche. So. Und zwar Kenneth Ize ist ein nigerianischer, österreichischer Designer. Und er, ja, die Designs sind richtig schön, die gibt es sogar auch bei Farfetch, also die ist allgemein jetzt so, like, in der Modebranche, Designerbranche halt, kennt man, ne? Also Kenneth Ize oder Kenneth S. Ize, und auch Naomi Campbell lief auch für seine Runway, und er hatte auch eine Kooperation mit Karl Lagerfeld. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich stattfindet, aber ich habe gesehen, dass 2021, dass eine Kooperation stattfand, aber ob das jetzt doch gecancelt wurde, ist, I don't know. Aber selbst, ne, Kontakt zu Karl Lagerfeld gab es auch da in dem Fall schon. Und, also ich glaube mit der Bodemarke, in dem Fall. Und seine Mode ist auch sehr nigerianisch, Zentralafrika, westafrikanisch, so wirkt es halt so für mich. Und finde ich mega, mega cool. Und auch zum Beispiel, es gibt also auch Provisi, das zum Beispiel auch, getragen habe. Ich glaube, auch Pharrell Williams hat auch schon mal seine Mode auch mal getragen. Und ja, finde ich mega, mega cool. Also auch Person, also like Diversity. Genau, jetzt zu meinem Ende, zu meinem richtigen Ende, zu meinem Fazit ist, Diversity muss von innen kommen, also in dem Fall intern und dann auch von außen. Ne? Wie man das auch sagt, Schönheit kommt von innen und danach von außen. Und ich finde, wenn Diversity von innen, also wenn es intern stattfindet, dann sieht es außen ganz anders aus. Es wird, glaube ich, außen ganz anders dargestellt, ganz anders gearbeitet. Die Kampagnen werden auch, glaube ich, ganz anders passender, als wenn man intern, ne, damit nichts zu tun haben möchte oder keine Ahnung, also wenn es so wirkt und außen halt, dass man halt bestimmte Menschen sich rauspickt, dass man sagt, ja okay, wir brauchen ein Curvy Model, wir brauchen ein Transgender Model, wir brauchen ein Model, was schwarz ist, wir brauchen ein Model, was ostasiatisch ist und dann picken wir die alle zusammen und dann machen wir ein schönes Foto und dann können wir ja, das halt vermarkten. So funktioniert das nicht, aber es wird uns halt so verkauft und deswegen bin ich halt der Meinung, wenn es intern wenn es intern anders geregelt wird, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass auch Diversity von außen ganz anders erscheint. Und es ist halt wichtig, dass es auch schwarze Fotografen gibt, dass es allgemein, also Fotografen gibt, People of Color, dass Menschen, zum Beispiel wie in Redaktion oder so, halt auch wie zum Beispiel bei der L auch sitzen, die zum Beispiel halt auch, ne, sag ich jetzt mal, Migrationshintergrund haben oder allgemein halt, sag ich jetzt mal, ja, da, ne, die, also sag ich jetzt mal, nicht der Mehrheit angehören. Ich weiß, das ist sehr hergesagt, weil so nach dem Motto, ja, sag mir, wie einfach das bitte ist, einen schwarzen Fotografen zu finden oder einen Fotograf zu, oder einen Redakteurin zu finden, die indische Herkunft hat und so weiter. So. Ja, klar, so, das ist alles schön und nett hergesagt. So. Aber ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man halt auch guckt, dass auch intern, dass die Menschen auch da halt unterschiedlich sind. Und nicht dieses so, ja, wir sind alle gleich, aber wir haben von nichts eine Ahnung, wenn es um andere Kulturen und so weiter geht. Oder dass wir nicht, weil jetzt als Beispiel, stellt euch mal vor, ich, ne, würde jetzt beim Styling-Team mal mitarbeiten. Ne? Ich arbeite jetzt beim Styling-Team mit und dann sagen die, ey, guck mal, wir haben jetzt drei Models, die sind halt schwarz und wir finden jetzt gerade keinen Friseur, der jetzt sich mit Afrohaaren auskennt. Theoretisch ist die Möglichkeit ist ja eher da, dass dann die Person, zum Beispiel jetzt in dem Fall ich, dass ich zum Beispiel Connections habe, wo ich sagen kann, okay, ey, ich habe eine Freundin oder ey, ich weiß, in welche Ecke du vielleicht einen Friseur finden kannst, der Afrohaare halt bändigen kann. Was heißt bändigen? Aber ne, frisieren kann. Ne? Mal nett gesagt, frisieren kann. So, das ist ja logischer, als wenn man jetzt sagt, ja, ist es möglich, dass du vielleicht eine Wig trägst oder so, wisst ihr, so, keine Ahnung, so, es ist ja so gesagt halt einfacher, so, wisst ihr, was ich meine, deswegen ist es wichtig, wie, ich kannte das auch, das ist jetzt ein ganz, nicht so ein direktes gutes Beispiel, aber zum Beispiel, ich habe in der Apotheke mal ein Praktikum gemacht und, denen war es zum Beispiel richtig wichtig, dass sie zum Beispiel Mitarbeiter hatten, die verschiedene Sprachen sprechen konnten. Zum Beispiel, die Chefin hat Französisch gesprochen, dann gab es eine, die hat Türkisch gesprochen und die anderen hat zum Beispiel entweder Polnisch oder Russisch gesprochen. Und denen war es halt wichtig, weil die halt viele Kunden hatten und die waren auch in einem Bezirk, wo halt viele Ausländer waren. Also ne, Menschen mit Migrationshintergrund oder allgemein Menschen, die zum Beispiel jetzt einfach da leben, aber nicht aus Deutschland kommen. Und denen war es halt wichtig. So. Und das hat auch funktioniert. Ich habe es auch gesehen im Praktikum, wo du halt, ne, da gab es Kunden, die hatten echt Glück gehabt in dem Fall. Das findet man nicht überall, aber ne, ich hatte es zum Beispiel mitbekommen. Und ich denke halt, allgemein, Modebranche ist international. Keine Modebranche, okay, es kommt drauf an, aber man möchte international doch immer bekannt sein. Als Modebranche möchtest du es auch geschafft haben, dass du sagst, okay, international sind wir auf dem Markt, man kennt uns, wir haben Stores und dies und das. Und wenn man da irgendwie nicht Menschen um sich herum hat, die einem helfen können, viel besser, wenn es um Diversity geht, zu helfen, dass man sagt, okay, lieber machen wir Diversity so, als so, ne, als ob keiner eigentlich eine Ahnung hat, aber wir tun so, als ob wir Ahnung haben, dann geht das viel besser los. Und dann haben auch nicht Models das Gefühl, dass man hier nur ist, weil man, also dass man gebucht wird, weil man schwarz ist. So, wisst ihr, obwohl, klar, wenn man auch eine Modebranche hat, wo, ne, und man sagt, okay, wir haben People of Color hier oder allgemein Menschen, ne, die zum Beispiel Diversity jetzt in dem Fall repräsentieren in unserer Branche, ne, kann es halt dennoch sein, dass man sagt, ja, okay, komm, wir brauchen jetzt für diese Kampagne brauchen wir jetzt 3 so und 3 so. Das kann dennoch einfach immer noch sein. Deswegen, ja, es ist, also ehrlich gesagt, mein Fazit, es gibt keine gute Antwort dafür. Es gibt einen Lösungsvorschlag, aber das ist dennoch nicht Lösungsvorschlag, der alles halt besser machen kann. Das ist es nicht, aber es ist halt wichtig, wie gesagt, wie ich schon öfters gesagt habe jetzt in diesem Podcast, intern wie Hintern. Ach Mann. Leute. Das ist heftig. So, was denkt ihr? Sagt mal bitte. Also, was denkt ihr? Also, könnt ihr mir natürlich nachträglich halt auf Instagram und so sagen. So, was denkt ihr, wie man Diversity am besten regeln kann? Wie wirkt es authentisch? Genau. Wie wirkt Diversity authentisch und nicht, ja, als Trend, Leute, als Trend. Falls ich irgendwas vergessen habe, falls euch irgendwas einfällt, könnt ihr mir das gerne auf Instagram schreiben. The Devil's Closet, 2 Unterstriche auf Instagram. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Und danke fürs Zuhören. Schönen Tag, schönen Abend oder euch einen schönen Morgen. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss.